Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Anthony hat eine sonderbare Leidenschaft, erzählt der Roman von Ruth Hogan, Mr. Pierdews Sammlung der verlorenen Dinge. Seit 40 Jahren sammelt er Dinge, die er auf der Straße findet. Das kann ein einzelnes Puzzlestück sein, ein Regenschirm, auch schon mal eine Keksdose. Sorgfältig archiviert er die Fundstücke in seinem weiträumigen Haus. Und zu jedem Gegenstand vermerkt er, wann und wo er ihn gefunden hat. Sein Ziel ist es, die Besitzer oder Besitzerin ausfindig zu machen, die ihn alles und ihn alles zurückgeben. In der Zwischenzeit hütet er die Sachen sehr sorgfältig. Nach und nach ist er auf diese Weise so ein großer Schatz angewachsen, quasi wie ein ganzes Museum aus lauter verlorenen Dingen. Die Sammelleidenschaft von Mr. Pierdews hat einen besonderen Grund. Er selbst hat vor 4 Jahrzehnten seine Verlobte Theresa durch einen Unfall verloren. An demselben Tag ist ihm zu allem Unglück auch noch ihr liebstes Schmuckstück abhanden gekommen. Und seitdem hofft er darauf, dass jemand es gefunden hat und ihm eines Tages zurückbringen wird. Aber er stirbt, ehe diese Hoffnung sich erfüllt. Und in seinem Testament hinterlässt er sämtliche Dinge seiner Hausangestellten Laura, verbunden mit dem Auftrag, die Besitzer, die Besitzerin oder den Besitzer der verlorenen Dinge wiederzufinden. Und dieser Auftrag bringt für Laura eine Reihe berührender Erlebnisse und Begegnungen mit sich. Seit seinem Erscheinen hat der Roman von Ruth Hogan eine große Leserschaft gefunden. Und das liegt, denke ich, vor allem daran, dass wir alle es kennen, etwas zu verlieren. Der Verlust von Gegenständen etwa ist ärgerlich und die Suche oft mühsam. Es gibt aber Verluste, die noch weitaus schwerer wiegen. Der Verlust des Arbeitsplatzes etwa oder der Verlust der Gesundheit. Am allerschwersten aber wiegt wohl der Verlust eines geliebten Menschen. Viele heute Morgen von denen, die hier sind, von ihnen haben im zurückliegenden Kirchenjahr von einem Menschen Abschied nehmen müssen, der ihnen persönlich sehr nahe stand. Vielleicht kam der Tod plötzlich und unerwartet, vielleicht aber auch nach einem langen Leiden. Jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Und was für den Tod gilt, gilt auch für die Trauer der Hinterbliebenen. Und jeder Mensch trauert anders und muss für sich einen Weg finden, aus seinem Kummer herauszukommen und mit seinem Kummer zurechtzukommen. Die Dichterin Mascha Kaleko, die ich selbst sehr schätze, hat die Last der Trauer einmal so beschrieben. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tod derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Wir alle, liebe Gemeinde, wir müssen mit dem Verlust, mit unserer Trauer leben. Müssen damit fertig werden, dass ein Mensch, der uns viel bedeutet hat, fortgegangen ist, im Bilde gesprochen und auch nicht mehr wiederkommen wird. Es ist eine Lücke entstanden, die sich nicht mehr schließen kann und schließen wird. So sagt es der bekannte Philosoph Arthur Schopenhauer. Ich denke, wir alle kennen diesen Vers sinngemäß. Er sagte, erst der Verlust belehrt uns über den wahren Wert der Dinge. Also erst, wenn wir etwas verlieren, merken wir, wie viel wert es uns doch gewesen ist. Und was kann uns helfen, diesen Verlust zu ertragen? Was kann uns stärken, trösten und Mut machen? Vielleicht die Nähe von Verwandten oder Freundinnen und Freunde, die uns in unserer Trauer begleiten und eben nicht alleine lassen. Vielleicht aber auch der biblische Text, der heute am Ewigkeitssonntag zu bedenken ist. Er steht im 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Und dort sagt Jesus, wir hören es.
Alle, die mein Vater mir anvertraut, werden zu mir kommen. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen, nicht um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom Tod erwecken, denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken.
Vielleicht hören einige diesen Text zum ersten Mal und er wirkt fremd und unverständlich. Vielleicht ist er etwas holperig, um Zugang zu diesem Text zu finden. Doch auch hier, haben Sie vielleicht gehört, taucht das Stichwort verlieren, also Verlust auf. In Vers 39 heißt es, und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat. Ich soll keinen von denen verlieren, die mir anvertraut sind. Es war und ist kennzeichnend für Jesus Christus, dass er keinen Menschen verloren gibt. In seinen Augen war und ist niemand ein hoffnungsloser Fall. Und darum, so erzählen uns die Geschichten, ging er mit Vorliebe auf gerade diejenigen zu, die bei ihren Mitmenschen wenig galten, auf die Kranken und deswegen Ausgegrenzten. Jesus ging auf die Menschen mit Behinderungen zu und auf die seelisch Traumatisierten. Er ging auf die Leute zu, die scheinbar ein schlechtes Ansehen hatten oder einen zweifelhaften Lebenswandel durchmachten. Und gerade ihnen erzählte Jesus von Gott. Gott war den Menschen bis dahin oft fremd. Sie kannten es nicht, dass sich Gott allen Menschen zuwendet. Und Gott heißt ja wirklich auch alle Menschen willkommen, die ihre Hand nach Gott selbst ausstrecken. Den sogenannten Frommen, auch jener Zeit, den Gelehrten, ging solche Barmherzigkeit, wie wir es ja beschreiben, wie Jesus Christus gehandelt hat, zu weit. Jesus versuchte sie mit Gleichnissen, aber von seiner Sache zu überzeugen. Oft verstehen wir in Bildern besser, was gemeint ist. Und es gibt viele Gleichnisse, viele Bilder davon, wie etwas verlorenen Ganges wiedergefunden wird. Das bekannteste Gleichnis ist das vom Vater und seinem verlorenen Sohn. Daneben gibt es aber auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das sich in der Wüste verirrt, und auch das Gleichnis vom verlorenen Groschen, den eine Frau schmerzlich vermisst. Und alle Geschichten am Ende gehen aber gut aus. Der Sohn, der sein ganzes Erbe verspielte, wird vom Vater herzlich wieder aufgenommen. Der Hirte findet sein Schaf und die Frau ihren Groschen. Und jedes dieser Gleichnisse hat also ein Happy End, wie wir es vielleicht heute sagen würden, so unwegsam der Weg auch selbst scheinen mag. Jesus Christus verkündigt ein Happy End. Er ist also ein Freudenbote. Am Ende geht es doch gut aus. Und Freude soll in dein Leben einziehen, gerade heute. Freude darüber, dass wir alle von Gott gefunden werden, so kreuz und quer unser Leben auch sein mag. Und diese Freude gilt nicht nur für das irdische Leben. Diese Freude soll auch darüber hinausreichen. Denn, so heißt es in unserem Predigttext, denn das ist der Wille meines Vaters. Alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten. Am letzten Tag werde ich sie vom Tod erwecken. Jesus verspricht uns allen die Auferweckung aus dem Tod und das ewige Leben. Und wir sind gefragt, ob wir diese Zusage glauben oder nicht. Die Mehrheit in unserem Land, zumindest einer Umfrage nach, glaubt nicht daran. Nach dieser Umfrage glauben aktuell gerade knapp 40% überhaupt an ein Leben nach dem Tod. Und die Tendenz ist fallend. Die meisten sind der Meinung, dass mit dem Tod alles aus und vorbei ist und danach auch nichts mehr kommt. Wir alle kennen wohl den genialen Künstler Michelangelo. Er, der zur Zeit der Hochrenaissance unter anderem wegen der herrlichen Freskenmalereien in der Sixtinischen Kapelle Weltruhm erlangte, ich habe uns hier nochmal das Bild mitgebracht, glaubte fest an die Auferstehung. Es wird erzählt, dass er im vorgerückten Alter von 86 Jahren einmal mit einer Gräfin ins Gespräch kam und zu ihr sagte: Ich wünsche mir sehnlichst, bald von Gott heimgerufen zu werden. Die Gräfin reagierte erschrocken. Ach, fragte sie behutsam, Sie sind doch nicht etwa lebensmüde? Keineswegs, lächelte Michelangelo. Ich bin lebenshungrig. Und so, liebe Gemeinde, kann wohl nur jemand sprechen, dessen Leben im Glauben gründet und feststeht. Im Glauben daran, dass der Tod eben nicht der Schlusspunkt ist, sondern eher ein Doppelpunkt, weil er eine neue, unbekannte Zukunft eröffnet. Michelangelo war davon überzeugt, im Tod nicht verloren zu gehen, sondern ewige Heimat zu finden im Licht und in der Liebe Gottes. Darauf war er regelrecht gespannt. Ja, darauf freute er sich sogar. Er war hungrig auf Leben, auf das Leben bei Gott. Manche Menschen sagen mir, ich kann mir das alles nicht vorstellen. Und ja, liebe Gemeinde, Sie haben auch recht. Wir können uns die Auferstehung und das ewige Leben nicht vorstellen. Wir können das ebenso wenig, wie ein neugeborenes Kind sich die Welt vorstellen kann, in die es hineingeworfen wird. Und darin liegt ein wesentlicher Grund für allen Zweifel und jede Skepsis vieler Menschen. Skepsis und Misstrauen haben die Auferstehungsbotschaft von Anfang an begleitet. Das verrät uns ein Blick auch in die Bibel, in die Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus war einmal auf einem großen Marktplatz von Athen, als er dieses Thema ansprach. Und bei manchen Hörerinnen und Hörern erntete er mit seiner Botschaft eben nur Spott und Ablehnung. Andere hingegen zeigten sich durchaus interessiert und wünschten, von ihm Genaueres über die Auferstehung der Toten zu erfahren. Darum nun auch die Frage an Sie, liebe Gemeinde: Wie steht es mit Ihrem Glauben an die Verheißung Jesu, an die Auferstehung und das ewige Leben? Es ist eine Frage, die jede und jeder von uns für sich selbst allein beantworten kann. Sicher aber ist, dass die Antwort, die wir geben, für unser Leben entscheidend ist. Denn daran entscheidet sich, wie wir mit dem Verlust geliebter Menschen umgehen. Daran entscheidet sich auch, was das Bewusstsein unserer eigenen Sterblichkeit mit uns macht. Wir alle gehen ja auf das Geheimnis des Todes zu. Und wir alle sind und bleiben Pilgerinnen und Pilger auf dieser schönen Erde. Und irgendwann werden wir alles zurücklassen, was uns lieb und teuer gewesen ist. Und ich wünsche uns allen, liebe Gemeinde, das Vertrauen darauf, dass unsere Verstorbenen Heimat gefunden haben bei Gott in der Ewigkeit. Und ich wünsche uns allen, dass wir selbst einmal getrost sterben können in der Gewissheit, dass bei Gott nichts und niemand verloren geht in Zeit und Ewigkeit, sondern so wie bei der Romanfigur Anthony alles sorgfältig aufgehoben ist, so werden wir auch bei Gott aufgehoben sein. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Amen.